So, schönen guten Morgen. Dann erinnern wir uns mal kurz, was wir überhaupt gemacht haben vor 2 Wochen.
Wir sind beim Thema Orbital und Orbitalgraphen. Wir werden nachher in den Punkten auch nochmal schön malen und überlegen. Und vielleicht stimmen wir uns nochmal kurz ein, worum es da geht. Wir haben die ganze Zeit eine Gruppe, die auf einer Menge wirkt. Und dann malen wir Graphen, indem wir irgendwo anfangen. Wir nehmen also 2 Punkte, 2 verschiedene, oder es kann auch der gleiche sein. Malen eine gerichtete Kante. Und dann bilden wir die ab mit allem, was halt in der Gruppe so rumläuft und kriegen auf diese Art und Weise einen gerichteten Graphen. Okay, dann haben wir noch gesagt, wir nennen Orbitalgraphen ungerichtet, genau dann, wenn zu jeder gerichteten Kante auch die Gegenkante existiert. Und dann können wir die Pfeile eben auch weglassen. Und wir haben so ein bisschen Zeug bewiesen. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, dass wenn das egal ist, mit welcher Kante aus der gleichen Bahn man anfängt. Ansonsten haben wir gesehen, dass schon die Wahl der Basiskante ganz schön was ausmachen kann, wenn man einen Orbitalgraphen zeichnet, haben so ein bisschen geguckt, wie viele Kanten es gibt und sowas alles. Und auch in der aktuellen Serie sind Orbitalgraphen ja nochmal Thema. Wir haben also insgesamt dann schon ziemlich viele Aspekte, die wir da abdecken. Was haben wir theoretisch noch gemacht? Wir haben uns überlegt, dass die Gruppe, mit der man anfängt, Graphautomorphismen induziert, auf ganz natürliche Weise. Und wir haben uns Zusammenhangskomponenten angeguckt. Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Sprache, einfach weil wir das heute noch ganz oft brauchen. Wir haben, also bei Zusammenhangskomponenten, da gucken wir nicht, wohin die Pfeile gehen, sondern es geht wirklich nur um Verbundensein im Sinne von, es gibt da einen Pfeil. Oder man kommt mit Pfeilen irgendwie dahin, auch wenn die manchmal in die falsche Richtung zeigen und man quasi falsch rum in die Einbahnstraße reinfährt. Was man mit dem Fahrrad ja häufig darf. Fahrräder sind ja häufig explizit ausgenommen. Und dann haben wir noch isolierte Punkte, die sind auch wichtig, die brauchen wir heute auch. Also Punkte, zu denen kein Pfeil hin zeigt und von denen auch kein Pfeil losgeht. Und ich glaube, dass mir das jetzt zur Einstimmung reicht. Ich weiß jetzt wieder ungefähr, wo wir waren. Und das Letzte, an was ich mich erinnere, was wir gemacht haben, war Lemma 5.5. Wo wir uns überlegt haben, dass wenn man mit einer Zusammenhangskomponente anfängt, die nicht nur aus einem Punkt besteht, dass dann jede Zusammenhangskomponente, die nicht nur aus einem Punkt besteht, graphensumorph dazu ist. Gut, dann können wir jetzt weitermachen mit Lemma 5.6. Meine Erinnerung war, dass wir Lemma 5.6 noch nicht gemacht haben, sondern dass wir vorher aufgehört haben. Und in Lemma 5.6, danke fürs Nicken, Kommentar fürs Audio. Entschuldigung, nach müde kommt blöd. Das werde ich heute vielleicht noch häufiger sagen. In Lemma 5.6 geht es jetzt um so eine Relation, wie wir die in Serie, ich muss überlegen, wo das war, 2. In Serie 2 hatten wir so eine Übungsaufgabe mit einer Relation, die invariant unter einer Gruppenwirkung ist. Genau darum geht es in diesem Lemma. Die Voraussetzung, die wir jetzt immer haben, ist unsere Orbitalgraphenvoraussetzung mit der Wirkung, bla bla. Und jetzt definiere ich eine Relation. Und zwar auf Omega kreuz Omega. Auf der Menge und das ist dann aber eine Teilmenge von dem Kreuzprodukt der Menge mit sich selber. Für alle Gamma Delta aus Omega sei Gamma in Relation zu Delta definitionsgemäß genau dann, wenn die im Orbitalgraphen in einer Zusammenhangskomponente zusammenliegen. Zusammenhangskomponente, aber halt nicht notwendigerweise zusammen. Und ich meine, dass die beide zusammen in einer gemeinsamen Zusammenhangskomponente liegen. In einer gemeinsamen Zusammenhangskomponente liegen. Das ist einfacher als zu sagen, so finde ich jetzt gerade, dass dass es einfacher ist, das zu sagen, als zu sagen, dass es einen ungerichteten Weg von dem einen zu dem anderen Punkt gibt. Denn dann müsste ich nochmal genau erklären, was ich mit einem ungerichteten Weg meine. Das ist unsere Relation. Und ich behaupte, dass das eine Äquivalenzrelation ist, die unter der Wirkung der Gruppe H, für die wir den Orbitalgraphen lange überhaupt gebastelt haben, invariant ist. Und ich schreibe das kurz an. Dann ist Tilde eine H-Invariante. In dem Sinne, wie wir das auch in der Übungsaufgabe hatten, dass nämlich zwei Elemente in Relation stehen, genau dann, wenn ihre Bilder unter Elementen von H in Relation stehen. Reflexivität. Wir brauchen, dass jeder Punkt aus Omega zu sich selbst in Relation steht. Nein, jeder Punkt liegt mit sich selbst in einer gemeinsamen Zusammenhangskomponente. Symmetrie. Da brauche ich jetzt also, dass wenn ich zwei Punkte habe, nennen wir sie da Gamma und Delta, dass dann egal ist, in welche Richtung ich das hinschreibe mit der Relation. Ja, wenn Gamma und Delta zusammen in einer Zusammenhangskomponente liegen, dann bedeutet es ja, dass ich mit Pfeilen, bei denen ich die Richtung ignoriere, irgendwie von Gamma zu Delta hinkomme. Dann kann ich rückwärts laufen, ich ignoriere ja sowieso die Richtung und komme dann auch von Delta wieder zurück zu Gamma, also habe ich Symmetrie. Das heißt, es ist okay, da wir bei Pfeilen sowieso die Richtung ignorieren. Ich schreibe das einfach genauso an. Da wir bei Pfeilen sowieso die Richtung ignorieren, natürlich nur beim Thema Zusammenhang, sonst nicht. Wir betrachten also quasi nur so einen schwachen Zusammenhang. Und laufen wie los. Ja, ich komme von Gamma zu Delta mit Kanten, bei denen ich die Richtung ignoriere, und dann kann ich von Delta einfach weiterlaufen zu Epsilon, dann setze ich das zusammen und komme von Gamma zu Epsilon mit Kanten, bei denen ich die Richtung ignoriere. Das heißt, es ist die gleiche Begründung wie bei der Symmetrie. Die Tatsache, dass wir Pfeile auch in die falsche Richtung laufen dürfen, sorgt dafür, dass wir da sofort solche Wege einfach zusammensetzen können. Und jetzt brauchen wir noch die Verträglichkeit mit der Wirkung von H. Und da ist es wieder einfacher, wenn ich nicht mit so konkreten Wegen argumentiere, sondern wenn ich ganz abstrakt einfach gucke, was heißt es, in einer Zusammenhangskomponente zusammen zu liegen. Hier verwenden wir, was wir im Lemma vorher gezeigt haben, nämlich dass H Graphenautomorphismen bewirkt, also insbesondere sowas wie Zusammenhangskomponenten respektiert. Und dann war es das schon. Gibt, dass Gamma in Relation zu Delta steht. Zusammenhang sind die Punkte von dem Orbitalgraph Gamma, die Kleingamma und Delta enthält. Ups, Kleingamma und Kleindelta. Ja, und dann ist Delta hoch h wegen der 5,4, also wegen der Wirkung von h per Graph-Automatismen, groß Delta hoch h eine Zusammenhangskomponente und es ist dann die Zusammenhangskomponente, die die Bilder von Gamma und Delta unter h enthält. Intuitiv, aber ich weise auf die Details trotzdem nochmal hin. Das sind zwei Infos. Das Bild von Groß Delta unter H ist überhaupt eine Zusammenhangskomponente und sie enthält die Bilder von Klein Gamma und Klein Delta unter H. Na, insbesondere stehen wir wenn, und das war das, was es bedeutet, H im Invariant zu sein. Wunderbar, dann wenden wir das mal direkt an. Ich kann ja mal. Ich mache halt mal so eine Mini-Vorschau, was jetzt noch kommt, in diesem kleinen Kapitelchen. Wir haben zwei Sätze und so ein bisschen Geplänkel drumherum. Die beiden Sätze beziehen sich einmal darauf, was bei Orbitalgraphen primitiver Gruppen los ist, was da besonders ist. Da kommen wir jetzt zu. Danach möchte ich sozusagen eine algorithmische Perspektive einnehmen, aber ohne, dass wir sehr konkret über Algorithmen sprechen, sondern das ist nur die Motivation für das, was dann kommt. Wir schauen dann nämlich, ob Orbitalgraphen in einem gewissen algorithmischen Sinne nützlich sind. Das heißt dann auch so, nützlich und nutzlos. Und ja, im Englischen haben wir überlegt, wie wir die nennen, und dann sind wir irgendwie bei Futile gelandet. Und damit kann man einfach zu viele Witze machen, vor allem, wenn man Star Trek mag. Ja. Mehr kommentiere ich das jetzt nicht. Das kommt dann also noch. Und dann so ein bisschen was drumherum, also was dieses Nützlichkeitskonzept dann mit theoretischen Konzepten über Permutationsgruppen zu tun hat. Das könnte man dann später auch noch vertiefen, wenn wir wollen, dazu später mehr. Aber damit ist dann das Kapitel über Orbitalgraphen abgeschlossen. Und mir macht es Spaß, weil das Sachen sind, die ich selber gearbeitet habe. Der nächste Satz ist nicht von mir oder von uns, also von der Gruppe, mit der ich daran gearbeitet habe. Aber der spielt im Hintergrund eine Rolle und ich habe den noch nie in der Vorlesung gelesen. Da habe ich gedacht, warum nicht? Und zwar ist das ein Satz, der auf Hickmann zurückgeht. Ich habe vergessen, auf welchen. Muss ich nachgucken. Satz 5.7. Hausaufgabe für mich, nachgucken, welcher Hickmann. Nicht ganz unsere Standardvoraussetzung, weil ich jetzt nicht mit einem konkreten Orbitalgraphen anfangen möchte, deswegen schreibe ich das hin. Sein Omega, ein Element, und H, Unterbruch von der symmetrischen Gruppe darauf. Dann können wir jetzt angeben, und zwar in Orbitalgraphensprache, wann genau H primitiv wirkt. Zusammenhängend sind. Nicht diagonal deshalb, weil man bei den Diagonalen ja einfach nicht erwarten kann, dass der zusammenhängt ist, außer alles ist sehr klein. Deswegen ist klar, dass man es rausnehmen muss. Nicht diagonal. Schwachen Sinne zu verstehen. Und das gehört zu den Sachen, über die wir nachgedacht haben, auch aus einer algorithmischen Perspektive, weil wir uns überlegt haben, okay, wie schwierig ist es, algorithmisch nachzuprüfen, ob eine Gruppe primitiv wirkt und kann es ein Vorteil sein, falls man zum Beispiel an einem Problem arbeitet, wo sowieso Orbitalgraphen eine Rolle spielen und man also in einem größeren Codestück unterwegs ist, wo man die Orbitalgraphen vielleicht sowieso hat, dann kann man einfach nebenbei checken, ob die Gruppe primitiv ist, falls man es möchte und falls man es nicht vorher aus irgendeiner Grund sowieso schon wusste. Und da haben wir jetzt zwei Richtungen. Wir beginnen mit der Richtung von rechts nach links. Seien also alle nicht-diagonalen Orbitalgraphen zusammenhängend. Da es ein kleiner Raum ist und, auch, und wir hier so nah beieinander sind, habe ich immer das Gefühl, ich fange an sehr klein zu schreiben. Bitte beschweren, wenn es zu klein wird oder undeutlich. Wir wollen zeigen, dass die Gruppe primitiv wird. Und dann machen wir das so, dass wir uns einen Block der Größe mindestens 2 hernehmen, also einen potenziellen Block in einer heimvarianten Partition. Und dann möchte ich zeigen, jetzt kurz überlegen, ob ich da jetzt eine Annahme formulieren möchte. Ja, vielleicht mache ich es einfach so, dass ich sage, ich nehme mir eine heimvariante Partition her und dann darin einen nicht-trivialen Block und zeige, dass das ganz Omega ist. Das finde ich, glaube ich, gut. Und das zeigt dann Primitivität. Das ist direkt. Und passt zu allem, was ich mir überlegt habe. Okay. Es folgt das aus der Nicht-Trivialität. Dann sind nämlich alle Blöcke von Größe mindestens 2. Das heißt, wir haben zusammen, dass wir mindestens 2 Punkte dran liegen. Das brauchen wir. Denn ich möchte mir jetzt 2 verschiedene Punkte in Delta hernehmen. Und was mache ich jetzt, wenn ich 2 verschiedene Punkte habe? Ich bastle den Orbitalgraphen dazu. Und der ist dann nicht diagonal, weil ich ja mit 2 verschiedenen Punkten angefangen habe. Seien die also verschieden und 2. Später auch, aber ich meine, jetzt gehen wir zum Teil an von Delta. Und dann sagen unsere Voraussetzungen, dass nämlich alle nicht-diagonalen Orbitalgraphen zusammenhängend sind, dass dieses Gamma zusammenhängend ist. Insbesondere komme ich jetzt von jedem dieser beiden Punkte aus überall hin im Orbitalgraphen. Und das heißt jetzt, wenn ich mit irgendeinem Element in Omega anfange, dass ich dann da so einen Weg hinfinde mit Pfeilen, wo ich vielleicht manchmal in die falsche Richtung laufe. Da Gamma nach Voraussetzung in diesem Fall, in der Richtung, in der wir sind, zusammenhängt ist, existieren jetzt, ja, ich mache es mal wirklich quasi zu Fuß. Ich nehme mir jetzt also wirklich ein n aus n her und Punkte aus Omega A1 bis Alpha 1 bis Alpha n, derart, dass ich mit gerichteten Kanten von Delta 1 aus irgendwie dahin laufen kann, über diese Alphas hin zu Omega. Das heißt, der Witz ist, da gibt es irgendwelche Richtungen. Ich male jetzt hier so ein Beispiel hin. Ich laufe hier los. Manchmal ist die Richtung falsch, das ist mir egal. Hier irgendwo ist halt Omega. So, da bin ich so hingelaufen. Ich will jetzt nicht hinschreiben, dass wir immer die eine oder die andere haben. Mit gerichteten Kanten. So. Das ist ein Weg im Sinne von, wir ignorieren die Richtung bei den Pfeilen, von Delta 1. Alpha 1 Alpha n nach Omega gibt. Es versucht irgendwie in Worten das einzufangen, was ich da hinten gemalt habe. Man läuft halt irgendwie los, ignoriert die Richtung der Kanten und kommt über Alpha 1 bis Alpha n bei Omega an. Und jetzt schauen wir uns einfach nur am Anfang die beiden Fälle einmal an. Wir machen jetzt nicht die ganze Zeit unterwegs, sondern gucken nur einmal, was hier passiert. Die eine Möglichkeit ist die ich eingezeichnet habe, dass nämlich hier die Kante bei Delta 1 beginnt und bei Alpha 1 endet. Es könnte auch andersrum sein. In beiden Fällen vergewissern wir uns oder gucken wir einmal, was passiert. Und dann sieht man quasi induktiv, das könnte man dann wirklich mit Induktion über die Länge des Weges machen, bla bla bla, sieht man, warum der ganze Weg hier in die da reingezogen wird in diesen Block. So kann man zeigen, dass alles in Delta liegt. Das heißt, wir machen das jetzt hier in diesem ersten Schritt. Hier machen wir uns klar, dass die Reihenfolge, also die Richtung des Pfeils, keine Rolle spielt und dass Alpha 1 im gleichen Block liegen muss, also in Delta. Und dann setzt man das sofort und sieht dann, dass Omega, das kleine Omega, eben auch im gleichen Block liegt. So machen wir das jetzt. Erster Fall. Delta 1 ist der Anfang des Pfeils, das heißt, Delta 1 Alpha 1 ist eine Kante. Dann weiß ich ja, dass ich mit einem H aus H von der Ursprungskante Delta 1, Delta 2 dahin komme. Denn so werden Orbitalgraphen ja gemacht. H aus H. So, dass die Ursprungskante Delta 1, Delta 2 von H auf diese neue Kante abgebildet wird. Und diese ganzen Spezialfälle, dass nämlich zum Beispiel Omega einfach dasselbe ist wie Alpha 1 oder dasselbe wie Delta 2 oder so, die sind da mit abgedeckt. Das sind dann einfach immer noch Spezialfälle, was das H ist. Insbesondere sehen wir jetzt schon, dass H Delta 1 stabilisiert und Delta 2 auf Alpha 1 abbildet. Und dann sagt uns, okay, Okay, jetzt ist Delta 1 das gleiche wie Delta 1 von A. Das liegt also in Großdelta, also in dem Block, mit dem wir angefangen haben, und im Bild unter H. Und Blöcke haben ja die Eigenschaft, dass wenn sie sich nicht trivial, also nicht leer schneiden, dass sie dann gleich sind. Deswegen müssen jetzt Großdelta und Großdelta H übereinstimmen. Und dementsprechend liegt dann Alpha 1, weil es das Bild von etwas aus dem Block ist unter H, da drin. Jetzt ist also Alpha 1, was das gleiche ist wie Delta 2 und H. In Delta und H, was das gleiche ist wie Delta. Und dann setzen wir das fort. Ja, das würdest du fortsetzen, schreibe ich erst am Ende hin. Denn jetzt haben wir gesehen, wie wir im ersten Schritt bei der Einrichtung sehen können, dass das nächste Teilchen auf dem Weg in den Block reingezogen wird. Jetzt gucken wir uns das nochmal im zweiten Fall an, dass es da mit der gleichen Idee funktioniert. Und dann sehen wir, okay, wir laufen einfach immer weiter, machen jedes Mal das gleiche Argument und sehen, dass wir, das hätte im Prinzip auch ein eigenes kleines Lemma sein können. Vielleicht auch nicht schlecht, das so zu machen, dass man über Wege spricht und sich halt einmal die Arbeit macht, hinzuschreiben, was man damit meint und was man dann zeigt in so einem Fall, wenn man mit einem Block startet, dass dann alles unterwegs immer im gleichen Block landen muss. Denn das ist das, was wir hier in Möglichkeit machen. Genauso andersrum, wenn also der Pfeil in die andere Richtung zeigt, einfach das Delta 1, ist dann der Kante. Sei meinetwegen x, und zwar so, dass wir Delta 1, Delta 2 vermöge x abbilden können auf Alpha 1, Delta 1. Und jetzt schauen wir da einmal hin. Jetzt sehen wir, also die Frage ist ja immer, was ist, wenn wir den ganzen Block groß Delta jetzt mit x abbilden? Was finden wir da drin? Na, wir finden da drin Delta 2 hoch x, weil das ja dasselbe ist wie, also wir finden dann in Delta 1, weil das dasselbe ist wie Delta 2 hoch x und bei Delta 2 in groß Delta wird. Wir sehen also Delta 1 gleich Delta 2 hoch x liegt in Delta hoch x, weil es das Bild von etwas aus Delta unter x ist. Es liegt aber auch in groß Delta, weil es daherkommt. Und mit dem gleichen Argument wie oben sehen wir dann wieder, dass Delta x und Delta einfach gleich sind und dass deswegen auch Alpha 1 in Delta liegt, weil es das Bild von etwas aus Delta unter x ist. Also folgt wie oben Alpha 1 in Delta. So ist nicht ganz gleich, aber die Idee ist in beiden Fällen die gleiche. Dass das deutlich geworden ist, dass man einfach nur immer guckt. Man findet einen Grund, warum das Element, was die Kante transportiert, den Block Delta invariant lassen muss. Und deswegen wird dann alles, was auf diesen neuen Kanten liegt, da reingezogen. Ja, dann basteln wir das zusammen und sehen, dass Omega, klein Omega, in groß Delta liegt. Dass also Delta in Wirklichkeit ganz Omega ist. Und das bedeutet, dass die einzige einzige mögliche Blocksystem, das wir finden können, das nicht trivial ist für H, das andere langweilig ist, also das, wo wir nur die Menge Omega haben. Und dann wird H primitiv. Das heißt, wir haben die eine Richtung gezeigt. So sehen wir, dass Omega jetzt kommt der andere Teil. Wir beginnen also mit der primitiven Wirkung. Umgekehrt sagt man primitiv. Und jetzt wollen wir diese Zusammenhangseigenschaft zeigen. Und der Witz dabei wird sein, dass wir das Lemma benutzen von gerade. Zusammen mit einer Übungsaufgabe, die nicht ohne Grund diesen Spezialfall der primitiven Wirkung damit drinstehen hatte. Gamma, der Orbitalraum, der H-Orbitalraum, Omega, Moment, Basis Alpha, Beta, und das ist jetzt ja ein beliebiger, nicht diagonaler Orbitalraum, das heißt, wenn ich zeige, dass Gamma zusammenhängt ist, dann habe ich gezeigt, was auf der rechten Seite steht. Dann zeigen wir es nochmal. Gut, sei. Wir fangen an mit einer Zusammenhangskomponente. Wenn ich keine Einwände höre, nenne ich die auch wieder Groß Delta. Ich bin nicht so kreativ hier mit den Buchstaben. Ich sehe keine Einwände. Sei Groß Delta. Zusammenhangskomponente. Lambda. Was ist dann los? Naja, zusammen in einer Zusammenhangskomponente zu liegen, haben wir vorhin gesehen, Lemma von Stets definiert eine Relation, die H-invariant ist. Das heißt also, dass wir mit Übungsaufgabe, ich habe die Nummer vergessen, aber es war etwas in Serie 2, dann sehen können, dass dieses Delta ein Block wird von H in der Wirkung auf Omega. Das haben wir uns ja gerade in dieser Übungsaufgabe klar gemacht. Das heißt, das Groß-Delta hat jetzt quasi so zwei Leben. Auf der einen Seite ist eine Zusammenhangskomponente in einem Graphen, auf der anderen Seite kann ich es aber auch einfach als Punktmenge betrachten, also als Teilmenge von Omega. Und dann ist es sinnvoll zu sagen, dass das ein Block ist in einer Partition. So, da schreibe ich als Referenz jetzt einfach, dass das eine Kombination ist aus Lemma 5.6 und Serie 2. Kann so ein Block aussehen, wenn H primitiv wirkt? Möglichkeit 1 ist trivial, das geht aber nicht, weil ja schon zwei verschiedene Punkte drin liegen, nämlich Alpha und Beta, also ist der Block falsch. Ja, das war schon. Wir haben hier also einfach einen Teil der Arbeit ausgelagert. Und was ich vorhin gesagt habe, das war quasi so der Gedanke, dass man das mit dem ersten Teil des Beweises ähnlich machen könnte, indem man dieses Argument mit dem Weg auch separat als Lemma formuliert. Man weiß ja nicht, ob man die Sachen nochmal braucht. Daher ist Groß-Gamma schon zusammenhängend. Und damit haben wir den Satz von Hebmann bewiesen. Was in einer Übungsaufgabe jetzt vielleicht schon deutlich geworden ist und was wir auch am Ende nochmal aufgreifen, ist, dass wenn wir dann zur nächsten Stufe gehen, also zur Zweifachtransitivität, zweifacher Transitivität, dass wir dann sofort hier noch die krassere Aussage haben, dass nämlich dann einfach alle Orbitalgraphen gleich aussehen und auch nicht zu unterscheiden sind von den Orbitalgraphen für die ganze symmetrische Gruppe. Ja, Quatsch, nicht nur zusammenhängend, sondern auch vollständig. Ich glaube, ich hatte zusammenhängend gesagt, wollte aber vollständig sagen. Gut, das war dieser Satz. Und jetzt kommen wir gleich zu nützlich und nutzlos. Deswegen ist jetzt eine gute Gelegenheit, nochmal kurz zu überlegen, ob hier irgendwas offen geblieben ist. Ob ich irgendwas nochmal erzählen soll. Okay. Dann nutze ich doch mal jetzt den Teil, was da noch ist, für die Definition von
Naja, das tut mir auch immer ein bisschen leid. Ich meine, das ist gar nicht
böse, aber von nutzlosen Orbitalgrafen. Und ich meine natürlich nur in einem praktischen oder algorithmischen Sinne nutzlos. Die können ja nichts dafür. Das ist also jetzt Voraussetzung 5.2. Und wir werden arbeiten. Und jetzt greife ich was auf, worauf ich ganz am Anfang hingewiesen habe, mit dem kleinen Lesezeichen, das kommt irgendwann. Wir schauen jetzt nämlich die geordnete H-Bahn-Partition von Omega. Es gelte das und es sei groß P die geordnete H-Bahnen-Partition von Omega. Wie war das nochmal? H wirkt ja auf Omega. Und möglicherweise ist die Wirkung transitiv, gut, dann ist die Partition langweilig, ich schreibe einfach alles hin, aber muss ja nicht so sein. Und in dem Moment, wo es mehrere Bahnen gibt, kann man sich dann entscheiden, ja, wie schreibe ich die hin, legt eine Ordnung fest und bekommt dann eine geordnete Bahnenpartition. Und ich schreibe die, weil ich jetzt aus einer algorithmischen Perspektive denke und man dann ja, wenn man Code schreibt, irgendwie verankern muss, wie da in diesen Listen, die man da hinschreibt, Dinge angeordnet werden. So, das muss man eben einmal entscheiden. Und bei natürlichen Zahlen kann man immer sagen, ja, man macht das mit der Größe oder man macht das, oder praktisch passiert es häufig so, dass man sagt, man schreibt in so einer Partition die Zellen irgendwie nach ihrer Länge sortiert hin und wenn man mehrere Gleichlänge hat, dann sortiert man nach irgendeinem Größenparameter oder so. Das kann man zum Beispiel machen, aber diese Entscheidung muss man am Anfang einmal treffen und muss das dann konsistent durchhalten. Das verleitet mich dann sozusagen die, weil ich halt irgendwie im Hinterkopf habe, man hat sich da irgendwie entschieden, wie man das macht und dann ist klar, was hier gemeint ist. Aber es ist ein bisschen mit Vorsicht zu uns. Das wird mir jetzt noch ganz oft passieren. Es tut mir leid, wenn es zu viel wird, dann bitte einfach beschweren. Wenn ich abschweife und darüber rede, warum man irgendwas so macht und wie das implementiert wird oder so, dann, ja, wenn das nervt, einfach Bescheid sagen. Da kommt gleich ein Beispiel, dann können wir uns nochmal erinnern. Im Zweifel. Und genauso wie wir sagen können, wir induzieren, ausgehend von der Wirkung, die wir von H auf Omega haben, Wirkungen auf Tupeln und auf Graphen und auf sonst was, kann man eben auch Wirkungen auf Listen haben, auf Partitionen, indem man nämlich einfach die Elemente immer so abbildet, wie man das halt macht. Und in diesem Sinne kann man über den Stabilisator von einer solchen Partition sprechen. In SymOmega. Und der besteht dann einfach aus allen Elementen von der ganzen großen Gruppe SymOmega, die die Partition invariant lassen. Und dabei ist jetzt wichtig, worauf sich die Ordnung bezieht. Denn wenn ich sage geordnete Bahnpartition, dann meine ich, dass man die Zellen anordnet, also die Blöcke. Aber innerhalb der Blöcke darf man ruhig Sachen permutieren. Das heißt, es ist eine geordnete Liste von ungeordneten Listen. Wir nennen den Orbitalgraph Gamma nutzlos. Genau dann, wenn dieser Stabilisator, über den ich gerade gesprochen habe, also der Stabilisator der Bahnpartition groß P in SymOmega, Graphautomorphismen auf Gamma induziert. Und im Laufe der Zeit wird klar werden, warum man mit diesem Konzept wirklich was Sinnvolles einfängt. Das mag am Anfang nicht so scheinen. Und ich löse es auch nicht sofort auf, weil das uns in die Lage versetzt, nochmal meine eigene Irritation nachzuvollziehen, die ich zu Beginn dieses Projekts hatte. Und manchmal lernt man ja auch was, oder häufig lernt man was, wenn man erstmal kurz irritiert ist. Ich jedenfalls. Ist diese Notation hier nach meinen ausschweifenden Erläuterungen drumherum noch erklärungsbedürftig? Wer möchte, dass ich dazu noch mal was Genaueres hinschreibe? Niemand. Ist anscheinend nach meinem Geschwafel selbst erklärt. Gut. Dann mischen wir doch mal ein bisschen und gucken uns ein Beispiel an, um zu verstehen, was da eigentlich los ist. Beispiel 5.8 motiviert vielleicht ein bisschen, warum ein bisschen was ankommt. Wir hatten doch schon mal diese Gruppe, wo wir in der 5.6 unterwegs sind. Wir haben zwei Bahnen und einmal induzieren wir nur so einen Dreizyklus und einmal die volle so ein 3. Die erzeugt wird von den drei Zyklus 1, 2, 3 und den beiden Transpositionen 4, 5 und 4, 6. Da haben wir, glaube ich, schon mal Orbitalrahmen zu gemalt, wenn ich mich nicht entsinne, in einem früheren Beispiel. Und die kriegen jetzt meinen Namen. Beispiel 5.1 und ich hoffe, ich habe ungefähr die Startkanten genommen, die ich jetzt auch hinschreibe, sonst müssen wir das gleich nochmal anpassen, aber ich erinnere mich, dass wir da gemalt haben und ich glaube, wir haben sowas gemacht wie Startkante 1.2, also beide in der gleichen Bahn hier vorne mit dem Dreizyklus. Dann hatten wir Startkante irgendwas aus der anderen Bahn, 5.6. Beziehungsweise, wir hatten uns auch was Bahnübergreifendes angeschaut, da könnte man 2.4 nehmen. Ich weiß nicht, ob das genau die Kanten sind, die ich damals genommen habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Idee schon die gleiche war damals. Aus der einen Bahn, aus der anderen Bahn und übergreifend.
Ja, wir haben 4.5 statt 5.6, aber die Idee ist ja gleich.
Gut, dann kopiere ich das, damit es dann später nicht so verrückt. Aber okay, danke schön. Und sein ist zu viel. Ja, wir haben mit Basen, bla bla bla. Und jetzt gucken wir uns die alle an und schauen mal, ob die nützlich sind oder nutzlos. Dafür brauchen wir die geordnete H-Bahn-Partition. Und wenn ich jetzt sage die, dann meine ich, dass ich mir vorher überlegt habe, wie ich die anordnen möchte, die Zellen in der Partition. Heißt also, ich sortiere nach Größe. Und ich glaube, ich sortiere aber zuerst nach, hier an der Tafel jedenfalls, zuerst nach Einträgen. Das heißt, dass ich jetzt anfangen würde in meiner Bahnpartition mit der Bahn, die 1 enthält. So, dann fangen wir jetzt an mit Groß P. Das ist ja immer gleich. Wir haben nur eine Bahnzerlegung. Dann beginne ich jetzt also mit der Zelle, die 1 enthält. Und dann sehe ich, okay, die Bahn von 1 ist einfach die Menge 1, 2, 3. Also habe ich hier meine drei Einträge in der ersten Zelle und dann habe ich noch die zweite Bahn, 4, 5, 6, das ist meine Bahnpartition, meine geordnete. Und der Stabilisator davon in SYM6 besteht aus allen Permutationen in SYM6, die gleichzeitig die Menge 1, 2, 3 und die Menge 4, 5, 6 sind. Ich muss also diese Mengen respektieren, ich darf die nicht vertauschen, aber innerhalb der Mengen darf ich rumtauschen. Gut, was ist nutzlos und was nicht? Wir hatten das doch in dem Beispiel alles an der Tafel. Ich schreibe die Zahlen einfach an. Ich sage mal eins nochmal aus. Ich brauche jetzt quasi eine Bastelanleitung, ja.
1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 1, 0 zu 1.
Und das war's, genau. Das ist der Graph Gamma 1. Und jetzt ist die Frage, gibt es etwas, was diese Bahnpartition stabilisiert, was aber keinen Automorphismus auf Gamma 1 macht? Und dafür müssen wir nochmal kurz überlegen, was heißt nochmal Graph-Automorphismus zu sein? Das heißt, dass man die Punktmenge permutiert, ja okay, nein. Und dass man aber auch die Graphenstruktur respektiert. Und das heißt, dass man zum Beispiel nicht die Richtung von Pfeilen umdrehen darf. Wenn es Pfeile nur in eine Richtung gibt, dann dürfen nach den Abbildungen die Pfeile nicht plötzlich in die andere Richtung gehen. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Transposition 1, 2 keinen Graphautomorphismus hier induziert, denn da würde sich ja die Richtung des Pfeils von 1 zu 2 umkehren. Das geht aber nicht. Die Transposition 1, 2 bewirkt allerdings, also stabilisiert die Partition groß P. 1, 2, die also Stabilisatoren in Sum 6 von P bewirkt aber keinen Graphautomorphismus von Gamma 1. Anders gesagt, wir haben etwas im Stabilisator der Partition gefunden, was nicht auf dem Graphen einen Automorphismus bewirkt. Und dementsprechend ist Gamma 1 nicht nutzlos, sondern nützlich. Und bevor ich darauf eingehe, was das heißt oder warum man sich dafür interessiert, möchte ich noch kurz die anderen beiden Graphen angucken. Die sah Gamma 2 nochmal aus. Da brauche ich jetzt auch wieder eine Bastelanleitung. Die war Gamma 2 nochmal. Ich fange an mit 4, 5. So und dann. Was los? Wie ging das da weiter? Ja?
Ja, man kann ja quasi, man hat dann gesamte S3 auf diesen 5, 4, 6 Ding, deswegen kann man quasi alle möglichen Kombinationen.
Genau, kann ich einfach alles verbinden und der Rest ist davon unberührt. So, und jetzt gucken wir wieder da drauf. Wenn ich die Partition P stabilisiere, dann stabilisiere ich die Menge 1, 2, 3, darf ich später alles machen und es ist dem Graphen egal, weil 1, 2 und 3 isolierte Punkte sind. Ich kann auf der Menge 4, 5, 6 alles machen und es ist dem Graphen egal, weil ich auf dieser Teilmenge einen vollständigen Graphen habe, und zwar wirklich vollständig im Sinne von alles existiert in beide Richtungen. Und mehr darf ich ja mit der Partition nicht machen. Dementsprechend bewirkt alles, was die Partition stabilisiert, einen Automorphismus von Gamma 2 und Gamma 2 ist noch nutzlos. Und zum Schluss machen wir noch Gamma 3. Bahnübergreifend an, von 2 zu 4. Das heißt, dann gehe ich auch von 3 zu 4 und von 1 zu 4. Was passiert noch? Muss ich da noch reinmalen? War es das schon? Nee, was passiert noch?
Ja, warum das Ganze noch mit, also von 1, 2, 3 jeweils Pfeile zu 5 und 6?
Genau, das wird ein bisschen unübersichtlich. So. Wie sieht es da aus? Naja, da ich alle möglichen Pfeile habe von 1, 2 und 3 jeweils zu 4, 5 und 6. Und das Bipartitalgraph ist in dem Sinne, dass ich Omega unterteilen kann in Zahlen, bei denen nur Pfeile anfangen und Zahlen, bei denen nur Pfeile enden. Und dann da alles da steht, was möglich ist. sehe ich schon, egal wie ich 1, 2 und 3 kommentiere, ich kriege immer einen Automorphismus des Graphen, einfach weil ja alle möglichen Pfeile sowieso schon existieren und genauso bei 4, 5 und 6. Das Einzige, was ich nicht machen darf, ist, ich darf jetzt halt nicht irgendwas so abbilden, dass dann plötzlich ein Pfeil entsteht, der in die falsche Richtung zeigt, in dem Sinne, dass das Bipartit sein kann. Das kann ich aber mit dem Stabilisator von P auch gar nicht machen. Der Stabilisator von P rührt ja auch nur, Entschuldigung, innerhalb von der Menge 1, 2, 3 rum und innerhalb von der Menge 4 und 6. Und da alle möglichen Pfeile schon existieren, bewirken auch in diesem Fall die Elemente aus dem Stabilisator von P, Grabautomorphismen von Gamma 3 und Gamma 3 ist auch nutzlos. So. An der Gruppe H, was man in der Bahnpartition nicht sieht. In der Bahnpartition habe ich hier diese beiden gleich großen Mengen, die sich erstmal, also in der Partition sehe ich keinen Unterschied. Ich sehe nicht, wie H auf diesen Bahnen wirkt. Ich sehe nicht, dass H auf der einen Bahn nur 3 Zyklus macht und auf der anderen eine Volllösung 3. Das geht in der Partition verloren. Und in zwei der drei Graphen geht diese Information auch verloren. Und in dem einen halt nicht. Das heißt, da ist wirklich irgendwas Besonderes an diesem einen Orbitalgraphen in diesem Beispiel, der noch Informationen enthält über die Wirkung von H auf der Menge 1, 2, 3, dass nämlich hier nur ein Dreizyklus gemacht wird und nicht die volle Summe 3. Da steckt irgendwie was drin. Und das heißt, der Orbitalgraph Gamma 1 enthält mehr Informationen über die Gruppe H als die anderen beiden Graphen und als die Bahnpartition. Sodass man also jetzt irgendwie vielleicht versteht, warum nützlich. Naja, weil er ein bisschen mehr Information enthält als die anderen Graphen. Und das würde also bedeuten, dass, und jetzt greife ich quasi vor, und nein, ich kann nicht, wenn ich jetzt die Wahl habe in einem Algorithmus, der irgendwas über die Gruppe rausfinden soll, der irgendwas suchen soll, wenn ich jetzt die Wahl habe, mit der Bahnpartition zu arbeiten, oder, also die ganze Gruppe H will ich mir nicht angucken. Hier ist ein Babybeispiel, wir stellen uns vor, die Gruppe ist riesig, das ist in der Summe 100.000 oder so. Wenn ich jetzt nicht in der großen Gruppe H arbeiten möchte, sondern in irgendeinem kombinatorischen Objekt, mit dem ich vielleicht leichter arbeiten kann, algorithmisch, und ich habe jetzt die Wahl zwischen der Bahnpartition und diesem Orbitalgraphen, dann nehme ich, wenn ich kann und wenn er nützlich ist, den Orbitalgraphen, weil er mehr Infos enthält. Da kann ich dann mehr sehen, was ich auch in der Gruppe H sähe, wenn ich sie mir vollständig angucken möchte, würde, was ich nicht will, weil das zu aufwendig ist. Das ist irgendwie so ein bisschen die Denkrichtung dahinter, dass man sagt, man will eigentlich mit der Gruppe H arbeiten, aber wenn die Dinge groß und interessant werden, dann ist es unpraktisch, sich immer alle Elemente von H anzugucken. Also arbeitet man stattdessen mit kombinatorischen Objekten, die was mit H zu tun haben. Und dann entscheidet man sich für möglichst gute. Die sollen algorithmisch gut handhabbar sein und gleichzeitig aber noch viel Information von H irgendwie transportieren. Und wie wir jetzt sehen, können Orbitalgraphen da ein geeignetes Mittel sein, jedenfalls dann, wenn man sie so auswählt, dass sie auch wirklich viel Info aus der Gruppe transportieren, dass da nicht alles verloren gegangen ist. Und dann kommen wir zum Satz. Wir schreiben jetzt nämlich einfach hin, wie man erkennen kann, ob ein Orbitalgraph nutzlos ist oder nützlich.
Schreibe ich jetzt mal so Dot B für Jefferson, Pfeiffer und Weyerbach.
Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben die Voraussetzungen, die wir immer haben. Ja, dann haben wir jetzt schon den Buchstaben Groß Gamma. Gamma ist Nutzfuß. Genau dann, wenn eine der folgenden Eigenschaften, also wenn eine der folgenden Aussagen zutrifft auf Gamma, zunächst mal ist es so, dass es nur genau eine Zusammenhangskomponente gibt, die nicht nur aus einem Punkt besteht. Ich brauche schon beides. Ich dachte, ich formuliere das irgendwie einmal für Bipartit und einmal für Nicht-Bipartit, aber das mache ich nicht. Nutzlos genau dann, wenn folgende Aussagen gelten. Ich möchte schon beide gleichzeitig haben, so wie ich das jetzt formuliere. Das gefällt mir jetzt gerade total besser. Also erst sage ich was über die Größe von Zusammenhangskomponenten, nämlich dass es nur isolierte Punkte gibt und dann eine große. Gamma hat nur eine. Genau eine mit mindestens zwei Punkten. Ich überlege gerade, was los ist, wenn es gar keine hat. Aber das passiert nicht, weil ich ja mit einer, Moment, muss kurz nachdenken, habe ich in Voraussetzung 5.2 stehen, dass der Graph nicht diagonal ist. Ja, das steht da. Okay, ich musste kurz nachdenken, ob wir in irgendeinen komischen Spezialverlangen finden. Aber nee, Alpha, Beta sind ja verschieden. Ich habe also so eine Basiskante, die nicht von dem Punkt zu sich selbst geht und die Zusammenhangskomponente dazu enthält dann sofort mindestens zwei Punkte. Deswegen darf ich hier wirklich schreiben, genau eine und nicht höchstens eine. Entschuldigung, aber da kam es jetzt wirklich einmal auf die genaue Voraussetzung an. Lambda hat genau eine Zusammenhangskomponente der Größe mindestens zwei. So, und jetzt habe ich nämlich, deswegen habe ich das so aufgeteilt, jetzt mache ich über diese Zusammenhangskomponente noch Aussagen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das wollte ich jetzt nicht noch extra aufteilen. Möglichkeit 1, nennen wir die mal Delta, groß Delta, diese Zusammenhangskomponente der Größe mindestens 2. Möglichkeit 1, die ist ein vollständiger gerichteter Graph. Möglichkeit 2, sie ist ein vollständiger gerichteter bipartiter Graph. Also die Vollständigkeit ist das, was das Richtige ist. Und es könnte eben sein, so wie wir das hier in dem Beispiel gesehen haben, dass es ein bipartiter Graph ist, aber dann ist er eben noch bipartit gerichtet vollständig. Das schreibe ich abgekürzt hin. Groß Delta ist ein gegebenenfalls bipartiter. Dafür, dass es so klein war, schon ziemlich reichhaltig war. Wir haben nämlich bei diesem Beispiel mit H in Version 6 einen nützlichen Orbitalgraphen, das war Gamma 1. Wir haben einen nutzlosen Orbitalgraphen aus der Kategorie vollständig gerichtet. Und wir haben einen nutzlosen Orbitalgraphen aus der Kategorie bipartit vollständig gerichtet. So, das ist doch ganz schön, dass wir da wirklich alles einmal gesehen haben. Also auch beide Möglichkeiten, wo man nutzlos sein kann. Und man weiß damit, was zu tun.
Mal gucken. Ich denke.
Denn wir schauen uns die Fälle, dass Gamma gerichtet ist oder eben nicht, getrennt an. Mal schauen, ob wir den ungerichteten Fall schaffen. Vielleicht nicht. Dann suche ich mir irgendwo eine Stelle, wo ich gut unterbrechen kann. Aber auf jeden Fall beweisen wir das natürlich. Ne? Wenn wir schon dabei sind. falls wir das brauchen. Also, was man irgendwie braucht, ist so eine innere Vorstellung davon, wie so ein Orbitalgraph aussieht. Man hat gegebenenfalls isolierte Punkte, dann hat man Punkte, in denen Kanten losgehen und man hat Punkte, in denen Kanten enden. Und je nachdem, ob bipartit oder nicht, kann das quasi durcheinander gehen. Aber das sind so die drei Kategorien von Punkten, die man im Prinzip hat in Omega. Und wichtig ist auch noch, dass wir da zwei Aussagen haben. Wir haben was über die Größe von Zusammenhangskomponenten oder der Größeanzahl und wir haben was über deren Gestalt. Und das ist jetzt plötzlich intern. Das ist jetzt eine Charakterisierung, für die man sich wirklich nur den Graphen angucken muss. Wohingegen man bei der Definition ja so Partitionen und Stabilisatoren und bla 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 hat. Gut, wir fangen an mit einer geordneten Bahnpartition, die brauchen wir. Und die nenne ich einfach wieder groß P. Und ich schreibe wieder die in Anführungsstrichen, weil es ja wieder voll davon abhängt, ob man sich da vorher wie festlegt und so. Es ist viel einfacher, wenn ich sage eine, oder? Gut, diese Zeichen für mich, das geht besser. Ich fange an mit einer geordneten H-Bahn-Partition auf Omega. Stabilisator davon abkürzen, weil wir den ja auch brauchen. Und ich möchte jetzt einfach mal, das ist wirklich sehr frech, aber ich mache das. Ich schreibe jetzt Sym unten Groß P für den Stabilisator von Groß P in Sym Omega. So, in der Hoffnung, dass wir dann unterwegs immer noch wissen, was das ist. Und wir interessieren uns für Nützlichkeit oder Nutzlosigkeit. Da geht es um die Wirkung dieser Gruppe, also Sym P, auf dem Graphen. Und ich möchte kurz einen Schritt zurückgehen und überlegen, was da eigentlich die relevante Frage ist. Denn Sym P ist eine Untergruppe von Sym Omega und Sym Omega wirkt auf der Menge Omega als Permutationsgruppe, permutiert also die Punkte des Graphen, um den es geht, sowieso. Das ist nicht die Frage. Bei der Frage, ob wir Graph-Automorphismen induzieren, geht es nicht um die Punkte, es geht um die Kanten. Heißt also, dass wir uns bei allem, was wir in Zukunft jetzt machen im Beweis, immer auf die Kantenmenge konzentrieren können und uns nicht irgendwie an Punkte angucken. Das mache ich jetzt unmöglich. Also abspeichern, wenn ich vergesse was, oder wenn ich nicht vergesse, sondern wenn ich einfach nichts zu Punkten sage, dann liegt das daran, dass wir in so einem Omega sind und klar ist, dass wir uns darum nicht kümmern müssen. Es geht immer nur um Kanten. Das war der eine Kommentar und ich glaube, ich hatte noch einen zweiten, den ich vergessen habe. Wir beginnen jetzt mit einer Zusammenhangskomponente der Größe mindestens 2. Wir wissen, dass es eine gibt, müssen also nur zeigen, dass es halt nur diese eine gibt. Seit Delta eine Zusammenhangskomponente, möchte ich die nehmen, die einfach ein Beta enthält. Kann ich direkt machen, ne? Es gibt ja eine, die mindestens Größe 2 hat und Alpha und Beta enthält, sei also Delta die Zusammenhangskomponente von Gamma, die Alpha und Beta enthält, dann ist es automatisch eine der Größe mindestens 2 und wenn ich zeige, dass die einzige ist, dann ist A gezeigt. Und wir konzentrieren uns jetzt erst auf den Fall, dass der Graph gerichtet ist. Und das macht uns, also ab und zu im Beweis wird eine Rolle spielen, ob es Kanten nur in eine oder in beide Richtungen gibt. Und damit wir dann nicht jedes Mal intern irgendwie zwei Fälle aufmachen müssen, mache ich jetzt hier diesen einen Fall einfach komplett zusammen. Und Nach Definition von Orbitalgraphen können wir jetzt schon was aussagen. Wenn ich zwei Punkte aus Omega sehe, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder haben die nichts miteinander zu tun, also es gibt kein Pfeil von dem einen Punkt zu dem anderen, oder es gibt einen, aber dann halt auch nur in eine Richtung. So dass ich also bei jedem Punkt weiß, ich bin isoliert oder ich bin Anfangspunkt einer Kante oder ich bin Endpunkt einer Kante, aber halt nicht irgendwas davon gleichzeitig. Das liefert mir eine Partition der Länge Omega, bei der jetzt sofort klar ist, die hat drei Teile. Die hat die isolierten Punkte und die Anfangspunkte von Kanten und die Endpunkte von Kanten. Das ergibt also eine Partition. Von Omega, und da möchte ich jetzt Buchstaben für einführen. In meinem Schutz ist es anders, aber ist ja egal. Eine Partition von Omega wie folgt. Omega ist eine I der isolierten Punkte. Ich male jetzt einfach so einen Pfeil dran. Isolierte Punkte I. Dann habe ich Startpunkte von Kanten. Das ist die Menge groß S. Und ich habe Zielpunkte von Kanten oder von Pfeilen. Und das ist die Menge Z, Start und Ziel. Ich schreibe mal nochmal Startpunkte und da meine ich von Kanten. Und bei Z Zielpunkte und da meine ich von Kanten. So. Brauchen wir später. Und im Satz steht ja so ein genau dann wenn. Also müssen wir uns jetzt entscheiden, in welche Richtung wir loslegen wollen. Fangen wir doch mal damit an, dass Gamma nutzlos ist. Und in dem Fall, in dem wir gerade sind, wollen wir dann zeigen, okay, dann ist Großdelta die einzige Zusammenhangskomponente dieser Größe und wir kennen die Gestalt. In dem Fall, in dem wir hier sind, ist es nämlich dann bipartit gerichtet vollständig. Zuerst sei also Gamma nutzlos. Und dann wollen wir A und B zeigen und wissen auch bei B, in welchen Spezialfall es sind. Hier kommen zwei kleine Aussagen. Zeigen die aber auch noch, ich will die nicht nur mündlich kommentieren. Erste Aussage. Falls Gamma und Delta verschieden sind, aus Omega, und in der gleichen Bahn liegen, das heißt Gamma liegt in der Bahn und Delta, dann gibt es da keinen Pfeil, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und das heißt, wir hatten, glaube ich, groß K für die Menge der Kanten, der gerichteten Kanten. Und ich weiß nicht mehr, ob es in 5,2 stand oder ob ich das irgendwo anders mal eingeführt habe. Haha, nein, Voraussetzung 5,2 steht jedenfalls bei mir, dass groß K die Menge der gerichteten Kanten ist. Super. Dann kann ich das hier ganz kurz anschreiben. Jetzt ist weder Gamma Delta in K, noch ist Delta Gamma in K. Das ist die erste Aussage. Wir machen uns also klar, dass in dem Moment, wo man zusammen in einer Bahn liegt, unter H, man nichts zu den Kanten beitragen kann. Und die zweite Aussage, die wir danach zeigen, ist, ach so, das habe ich aber ja vorhin schon gesagt. Man kann nur Anfang oder Ende einer Kante sein, aber nicht beides. Das ist also quasi nur mal für uns zur Erinnerung, was wir da aber vorhin in der Partition schon festgehalten haben. Das ist eigentlich doof, das steht da schon. Dann brauchen wir das nicht. Sondern stattdessen Das werde ich total bereuen, dass ich jetzt komplett von meinen Notizen abweiche. Aber so ist es. Daher setzt so eine Aussage 1. Zeigen wir, das, was Aussage 2 war, habe ich vorhin schon mündlich begründet. Das heißt jetzt Stern, das ist unsere Partition. Und dann geht es später weiter und dann nummeriere ich das eben um. Das kriegen wir schon hin. Beweis für 1. Beweis für 1. Warum ist es so, dass man aus der gleichen Bahn kommend nichts zu den Kanten beitragen darf? Naja, in der gleichen Bahn zu liegen heißt ja, dass man in der Bahnpartition groß P in der gleichen Zelle liegt. Richtig? Also nehmen wir doch mal da Gamma Delta in der gleichen Zelle von P liegen. Ich nutze jetzt immer das Wort Zellen für die Teile in der Partition, weil ich da an so eine Listenschreibweise denke, irgendwie algorithmisch und nicht so sehr an Blöcke. In der gleichen Zelle der Bahnpartition P liegen. Ja, finde ich doch jetzt etwas. Also ich gucke mir das jetzt an und sehe, aha, die Transposition, die Gamma und Delta vertauscht in so einem Omega, die liegt jetzt in der im Stabilisator von P. Und zwar genau aus diesem Grund. Immer dann, wenn ich zwei Sachen in der gleichen Zelle habe, dann darf ich die vertauschen und sonst nichts tun und kriege etwas im Stabilisator von der Bahnpartition. Heißt also, und das ist jetzt, das ist schade, dass die gerichteten Kanten die gleiche Schreibweise haben wie Transpositionen, wenn man Kommata reinschreibt. Aber da müssen wir jetzt durch. Ist die Transposition, ich schreibe es dazu, ist die Transposition Gamma Delta ein Element von unserem Stabilisator Sympe. Jetzt kommt die Nutzlosigkeit und sagt, aha, dann muss also diese Transposition einen Graphautomorphismus auf Gamma bewirken. Ist die Transposition in Sympe, bewirkt also wegen der Nutzlosigkeit, die da unten steht, einem Automorphismus von Gamma. Aber wie war das nochmal bei Orbitalgraphen? Wenn man einen Pfeil hat in eine Richtung und ein Element in der Gruppe, was die beiden, also was Anfang und Startpunkt vertauscht, dann gibt es den Pfeil auch in die andere Richtung. Ja, das heißt also, dass in dem Moment, wo die Transposition Gamma Delta einen Automorphismus von Gamma bewirkt, dass dann in dem Moment, wo die eine Kante existiert, sofort auch die andere existieren muss. Und das ist ausgeschlossen im Fall 1, Gamma ist gerichtet. Und das heißt, dass keine dieser beiden Kanten existieren darf. Daher beide geben. Das ist aber, ja, das kommt jetzt aus der Automorphismen-Eigenschaft, nicht aus der Definition von Orbitalgraphen. Gut, das war der Beweis von 1. Und wir haben die Partition. Dann kommt jetzt Aussage. Haha, ja genau, meine Notizen war so, dass ich halt nach Aussage 2 dann auf diese Partition hingewiesen habe, das haben wir uns aber alles schon klar gemacht und deswegen kommt jetzt die neue Aussage 2. Der gerichtete Teilgraph von Gamma, den ich bekomme, wenn ich mir die Punkte aus S und die Punkte aus Z anschaue, der ist vollständig bipartit. Und wir gucken gleich mal, warum wir dann fertig sind. In der einen Richtung. Aber erstmal schreibe ich das an. Der von S, H, N, Z in Gamma erzeugte Teilgraph gleichzeitig. Warum? Machen wir uns erstmal kurz das klar und dann gehen wir an den Beweis von Aussage 2. Und ich vermute, viel mehr schaffen wir auch nicht. So, was denn hier los? Wir haben die isolierten Punkte. Ja, die sind uns egal. Und jetzt haben wir S und Z. Und wir wissen auch, dass im Graphen diese Mengen verbunden sind, denn Alpha ist ein Startpunkt, liegt also in S. Beta ist ein Zielpunkt, liegt also in Z. Und es gibt eine Kante von Alpha zu Beta. So haben wir angefangen mit dem Orbitalgraphen. Das heißt, es gibt da eine Kante. Oder anders gesagt, die Zusammenhangskomponente Delta sieht sowohl die Menge S als auch die Menge Z. Jetzt bilde ich den davon erzeugten Teilgraph. Ja, wenn ich zeige, dass der vollständig bipartit ist, dann ist dieser erzeugte Teilgraph genau die Zusammenhangskomponente Delta. Und die schluckt dann alles, was nicht ein isolierter Punkt ist. Also haben wir dann gezeigt, es gibt nur eine Zusammenhangskomponente, nämlich diese möglicherweise riesige Delta. Und dadurch, dass wir hier erklären, dass es vollständig bipartit ist und wir im gerichteten Fall sind, haben wir dann auch die Gestalt von Delta geklärt. Das ist also wirklich A und B gleichzeitig, was wir da machen. Jo. Zeilen 2. Das war die eine Richtung, das war die Richtung im gerichteten Fall aus Nutz, wo es folgt A und B. Genau, das machen wir. Dann hören wir auf. Fassen einmal zusammen, wo wir stehen und machen nächste Woche dann genau da weiter. Mit der anderen Richtung und auch mit dem ungerichteten Fall. So. Wir haben Vollständigkeit zu zeigen. Bipartit ist, glaube ich, klar, weil wir ja jetzt schon diese Aufteilung haben in Startpunkte und Zielpunkte. Das heißt, Bipartit werde ich jetzt nicht nochmal separat begründen. Und mit dieser Partition, also das hier Stern. Wir brauchen die Vollständigkeit. Wir müssen uns jetzt also klar machen, dass alle Kanten, alle gerichteten Kanten, die möglich sind, auch wirklich da sind. Und dazu, ja, wie war es nochmal? Alpha sind S, Beta sind Z. Um die Vollständigkeit zu zeigen, muss ich mir jetzt irgendwas aus S hernehmen und irgendwas aus Z und muss zeigen, dass da ein Pfeil existiert. Das sind ja alle möglichen Pfeile, die, ne? Und wir wollen zeigen, alle möglichen Pfeile sind da wirklich da. Das heißt, für die Vollständigkeit machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen uns ich möchte jetzt noch ein bisschen vereinfachen, aber ich fange mal möglichst allgemein an. Sein Omega 1 aus S, Omega 2 aus Z zu zeigen. Dieses Pärchen Omega 1 und Omega 2, das Tupel, liegt im Graph. Und wir machen das jetzt so, dass wir zeigen, dass Omega 2 auf einem Pfeil liegt, der in Alpha startet. Okay. Und wir vereinfachen jetzt dieses Omega 2, die Zahl möchte ich nicht mal mit rumschleppen. Wir zeigen also etwas Stärkeres. Wir zeigen, dass man sogar, also, na, was heißt was Stärkeres? Insbesondere, also wenn da alle möglichen Pfeile existieren, dann ist das gleichwertig dazu, dass wenn ich mich auf der einen Seite für einen Punkt entscheide, dass dann von dem aus alle möglichen existieren, weil ich ja innerhalb der das muss man sich vielleicht noch kurz klar machen, dass man innerhalb der Mengen S und Z hin und her kommt.
Das liegt aber an der Definition von Orbitalgraphen.
Dadurch, dass Gamma ein Orbitalgraph ist, ist es doch so, dass wenn ich da einmal einen Startpunkt habe, dass ich dann durch die Wirkung von der Gruppe H zu jedem anderen Startpunkt komme. Und genauso bei den Zielpunkten. Ich schreibe jetzt mal dazu, das reicht. Weil da ein Orbitalgraph ist, ist halt nicht irgend so ein Graph. Und das heißt ja, dass die Bahn von Alpha unter H auf jeden Fall in der Länge der Startpunkte liegt. Und tatsächlich ist es genau die Länge der Startpunkte. In diesem Fall. So heißt also, wenn ich das für einen solchen Punkt gemacht habe, dann ist es für alle klar. Und wir konzentrieren uns ab jetzt nur noch auf den Fall, der Start ist Alpha, das Ziel ist irgendwas und wir zeigen, dass es diesen Fall gibt. Und das folgt nicht sofort aus der Definition des Orbitalgraphen. Das würde nur folgen, wenn die Gruppe zweifach transitiv wäre. Dann wäre klar, dass ich Alpha stabilisieren kann und überall hinkomme. Aber das haben wir nicht. Sodass wir also da jetzt wirklich noch, also im Allgemeinen nicht, sodass wir da jetzt wirklich noch arbeiten müssen. Und da ich jetzt bei den Startpunkten das schon hingeschrieben habe, mache ich es bei den Zielpunkten auch. Die Bahn von Beta. Menge der Zielpunkte. Das sagt uns was über die Bahnpartition, oder? So, da steht das noch alles. Dann lösche ich das mal. Das hier drüben brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen noch. Wir wissen, was wir zeigen wollen. Das habe ich drüben hingeschrieben. Also kann ich den Satz abwischen. Die Definition sollten wir noch zum Hintergrund behalten. Mit den Infos, die wir uns hier jetzt klar gemacht haben, haben wir dann auf einmal die isolierten Punkte. Die liegen dann in so, die müssen jetzt auch bahnenmäßig sozusagen isoliert sein, weil wir ja sonst von dem isolierten Punkt aus in S oder in Z landen würden. Das heißt, die müssen wir jetzt alle einzeln in der Bahnpartition. So, nein, die könnten sich auch in Bahnen aufteilen, bis hin zu dem Fall, wo die alle eine einzige große Bahn sind, das geht auch. Aber es kann da halt keine Überschneidung geben, im Bahnsinne, in die Mengen S oder Z hinein. Das haben wir vorhin in den Beispielen gesehen. Da hatten wir doch auch sowas, in dem einen Fall, also wir hatten zwei Bahnen, und in dem einen Fall haben wir im Graphen dann alle Elemente in der Bahn als isolierte Punkte gesehen, in dem anderen Fall auch, dann haben wir umgekehrt angefangen. Und es gab diesen Fall, wo Bahnen übergreifend begonnen haben, und dann sind wir genau in diesem bipartiten Fall gelandet, aber da hätte es ja auch noch weitere Bahnen gehen können, die dann auch wieder zu isolierten Punkten geführt hätten. Da war das Beispiel einfach nur klein, zu klein, um das zu sehen. Heißt also, dass wir in der Bahnpartition sehen müssen, wir haben das, also einfach H, wir haben das, Beta hoch H, und die Bahnen sind unterschiedlich. Und dann haben wir möglicherweise noch weitere Bahnen, über die wir im Graphen nichts aussagen können, weil die zu isolierten Punkten führen. Aber in der Bahnpartition ist das quasi weg von Alpha und Beta und hat mit den beiden nichts zu tun. Gut, und das habe ich deshalb gesagt, weil wir die Nutzlosigkeit so benutzen, dass wir immer Elemente suchen, die die Bahnpartition stabilisieren und dann gucken, was machen die auf dem Graphen. Das ist der nächste Schritt in diesem Beweis. Wir haben ja unser Omega, wir wollen die Kante Alpha Omega finden. Und der erste Fall ist der, dass das Omega Beta ist, weil nämlich einfach die Bahn, die Beta enthält, einelementig ist. Dann haben wir nichts zu zeigen, richtig? Dann haben wir da diese eine Kante, wir kriegen alle weiteren, indem wir die Elemente aus H benutzen und dann hier diese ganze Bahn erzeugen und dann existieren da alle möglichen Pfeile. Falls also Omega gleich Beta ist, später fixiert wird von H. Das könnte passieren, deswegen weise ich darauf hin. Und jetzt gucken wir uns den Fall an, wo Omega und Beta verschieden sind. So, jetzt sind das zwei verschiedene Punkte in der gleichen Zelle der Partition groß P, weil ja Omega aus Z kommt, aus Z, also der Bahn, der unter H kommt. Und das heißt, habe ich gerade hoffentlich nochmal erklärt, das heißt, wir sind jetzt innerhalb dieser Bahnpartition P in der gleichen Zelle. Wir sind in Beta hoch H und sowohl Beta als auch Omega liegen da drin. Das sind also jetzt verschiedene Punkte in der gleichen Zelle. Von P und jetzt kommt etwas, ja, diese Idee brauchen wir jetzt häufiger. Jetzt gucken wir wieder, naja, verschiedene Punkte heißt, ich kann die Transposition bilden in Sum Omega und die Transposition Beta Omega wird jetzt diese Bahnpartition groß P stabilisieren. Denn sie vertauscht ja nur was innerhalb einer Zelle und macht sonst nichts. In der gleichen Zelle von Omega. Das heißt, die Transposition Beta Omega liegt in Sum P. Die Nutzlosigkeit sagt, dass sie dann einen Graphautomorphismus bewirkt und wir gucken gleich, was das heißt. Das heißt, Beta Omega bewirkt einen Graphautomorphismus von Gamma. Und was heißt das? Ich mache ein kleines Bild. So, wir haben Alpha, wir haben einen Pfeil rüber zu Beta, das wissen wir, und jetzt läuft hier irgendwo dieses Omega rum. Und es gibt ein Element in der Gruppe, das Beta und Omega vertauscht. Alpha hat ja mit der Bahn von Beta nichts zu tun, haben wir schon geklärt, hat dementsprechend mit dieser Transposition nichts zu tun, wird also nicht bewegt. Und das heißt, dass jetzt in der Wirkung von H, auf dem, also von diesem Element auf dem Graphen, einfach nur als Graphautomorphismus betrachtet, der Pfeil von Alpha zu Beta transportiert wird zu einem Pfeil von Alpha zu Omega. Und das ist es schon. Also die Tatsache, dass ein Graphautomorphismus induziert wird, bedeutet, dass der Pfeil, der da ist, transportiert wird zu einem Pfeil, sonst wäre es kein Graphautomorphismus. Und da es einen von Alpha zu Beta gibt, muss es dann einen vom Bild von Alpha zum Bild von Beta, also zu Omega geben. Und das Bild von Alpha ist Alpha selber. Das heißt, es bewirkt einen Graphautomorphismus von Gamma, der dieser Kante, die wir haben wollten. Und damit haben wir gezeigt, dass von Alpha aus zu jedem Punkt in Z, also zu jedem möglichen Zielpunkt, auch wirklich eine Kante existiert. Wir haben uns klar gemacht, warum es reicht, das für Alpha zu machen. Wir sehen ja auch, dass man das Argument einfach beliebig hätte starten können, irgendwo in der Bahn von Alpha. Das wäre immer dasselbe Argument gewesen, einfach weil in der Bahnpartition das alles in verschiedenen Zellen liegt und man dann immer mit einer Transposition innerhalb der einen Zelle mit dem Rest nichts macht. Wir sehen, also ich hoffe, dass irgendwie rüberkommt, wie stark diese Nutzlosigkeitseigenschaft ist. Einfach weil man auf Partitionen so viel machen kann. Jedenfalls, wenn die einzelnen Zellen irgendwie groß sind und interessant sind. Und dann erzwingt es sehr viel Struktur im Graphen, von der man vorher nicht wusste, dass die da war. Gut, jetzt haben wir Aussage 2 gezeigt. Haben also jetzt erledigt. Im gerichteten Fall die Richtung aus nutzlos folgen die Eigenschaften A und B. Was ist jetzt nächste Woche zu tun? Wir haben immer noch im gerichteten Fall die andere Richtung, also aus A und B folgt nutzlos. Das wird auch nochmal lustig. Ähnliche Ideen, aber halt quasi umgekehrt gedacht. Und dann haben wir noch Fall 2, nämlich den ungerichteten Fall, wo viele der Ideen aber so ähnlich nochmal wiederkommen und wir auch wieder zwei Richtungen haben. Und dann haben wir den Satz insgesamt gezeigt. So, ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Dankeschön.